Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Heute geht es in unserer Predigt um fallende Mauern und ein rotes Tuch. Na, da haben wir sofort Assoziationen, sowieso jetzt im 30. Jahr nach der Wiedervereinigung, nach der friedlichen Revolution, fällt uns ein, fallende Mauern ist klar, rote Tücher, ja, hat man auch um. Rote Tücher war uns dann irgendwann doch ein rotes Tuch. Aber darum geht es gar nicht. Aber vielleicht doch ein bisschen. Ich habe in den letzten Wochen so viel, oder das wird Ihnen genauso gehen, euch genauso gehen, so viel nochmal zurückgedacht an die Zeit, wie das war, wie erschütternd und wie unfassbar das war, als auf einmal dieses ganze System zusammenbrach. Und jetzt waren gerade die Jubiläumsfeiern in Leipzig mit Lichterfest. Unsere Jungs waren dabei, also waren bei ihrer Schwester zu Besuch. Und das ist schon ein, also jetzt auch mit diesem Abstand, wird mir es umso bewusster, wie wunderbar das war. Keiner tot. Eine erste Revolution ohne einen Schuss. Große Dankbarkeit könnten wir empfinden. Und es ist ein Wunder. Und wir haben unser Land zurückerobert. Ja, ich erinnere mich, wie wir gestanden haben bei den Demos und gerufen haben, ihr auch, wahrscheinlich viele von uns, wir sind das Volk. Ist doch nicht richtig, dass wir Angst haben müssen vor euch, sondern ihr müsstet Angst haben vor uns. Und dann ist die Mauer eingestürzt durch Kerzen und Gebete. Und in einer Kirche in Appenrode, das ist direkt an der Grenze, da gibt es ein Fenster. Und auf diesem Fenster, da sind die Posaunisten von Jericho drauf, also nicht die von Jericho, sondern die von Israel. Das ist eine uralte Geschichte und die wird uns heute beschäftigen. Da läuft das Volk Israel auf Gottes Geheiß immer um die Stadt Jericho ringsherum, die uneinnehmbare Mauern hat, Doppelmauern, riesig hoch, und blasen in Zorn und beten dabei, machen Musik und beten, und dann stürzen diese Mauern ein. Und die Posaunisten von Jericho auf diesem Kirchenfenster in dem kleinen Dorf da an der Grenze, die stehen da und blasen, und im Hintergrund sieht man die Berliner Mauer fallen. Wie großartig. Also heute die Geschichte, die davon erzählt, von einstürzenden Mauern und von einem roten Band, und eine alte Geschichte aus der Landnahme. So nennt man das, als das Volk Israel als die Israeliten dann nach Kanaan kamen und ihr eigenes Land sozusagen dann einnehmen wollten, aus dem sie weggetrieben oder weggezogen waren. Ja, das wird uns beschäftigen. Ein neues Land einzunehmen für Gott, für sich selbst und für Gott, damals und heute. Heute gibt es das auch, wollen Leute auch Länder einnehmen, haben wir gerade ganz aktuell politisch. Ich hör gleich auf mit Politik, ja nicht, dass sich einer erschrickt, der macht heute die zweite Tagesschau, nee, darum geht es nicht. Aber wir haben das so vor Augen, was das bedeutet, wenn Menschen anderen Menschen ihr Land wegnehmen. Und das passiert ja gerade. Und das ist immer wieder auch passiert im Namen des Glaubens, sogar auch des christlichen Glaubens, wobei das völlig irrwitzig ist, weil sich das überhaupt nicht miteinander verträgt. Also diese Geschichte, von der wir gehört haben oder die wir hören werden, dass das Volk Israel um diese Stadt rumdrum läuft und am Ende gibt es da eine große Schlacht noch um diese Stadt und Israel gewinnt diese Schlacht, ist auch eine Geschichte von Glaube und Gewalt und von Macht und Machtmissbrauch. Und das kann uns nicht kalt lassen. Und wir müssen als Christen irgendwie dazu stehen, wenn wir das Alte Testament lesen. Ich merke das im Glaubenskurs ganz oft. Da lesen wir dann manchmal Geschichten aus dem Alten Testament und Leute sagen, ja, wie passt denn das jetzt zusammen? Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass sowas auch in der Bibel steht. Solche Gruselgeschichten. Und es ist Thema bis heute, dass Menschen mit Gewalt anderen ihre Meinung aufdrücken wollen. Unsere Jungs waren gerade in Leipzig, als das in Halle passiert ist jetzt. Wie furchtbar, und uns ging ganz schön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so ein Angsthase bin. Ich musste erst noch 2-3 Mal telefonieren. Grausam. Und für uns muss völlig klar sein, es kann niemals als Christ darum gehen, das zu rechtfertigen. Auch das, was später im Namen des Glaubens an Gewalt passiert ist, war niemals richtig. Hexenverfolgung und Sachsenkriege und so weiter. Wir folgen dem, der sagt, selig sind die Friedensstifter. Selig sind die Barmherzigen. Er ist unser Herr. Und trotzdem finde ich, dass diese Idee und die Frage danach, wie erobert man ein Land, eine brandaktuelle ist, auch für uns. Wisst ihr, wir beklagen in unserer Zeit so viel Anonymität, so wenig Gemeinschaft miteinander. Ja? Alle sagen, ach, alle vereinsamen zu Hause und was haben wir früher zusammen gegrillt und da hat man sich noch mal eine Bohrmaschine beim Nachbarn ausgeliehen. Heute fährt man lieber zum Baumarkt und kauft sich eine. Ist doch albern eigentlich. Und wir beklagen, dass die Menschen um uns herum so gottvergessen sind. Und wir beklagen oder wir seufzen über den Verfall an Werten und merken, das ist so wichtig. Und dann passiert sowas in Halle, so ein junger Kerl, der völlig durchdreht. Und dann merken wir, stimmt was mit dem Wertegerüst überhaupt nicht mehr in unserer Gesellschaft an manchen Stellen. Und ich will drei Fragen heute stellen. Und die erste Frage ist die Frage, die damit zusammenhängt, wenn diese Vorzeichen geklärt sind, was den Kampf und was das Erobern eines anderen Landes betrifft. Wollen wir unser Land für Gott erobern? Das ist die erste Frage. Wollen wir unser Land, unser kleines Land, fangen wir bei Klein-Elbingerode an, ja, oder jeder fängt an bei seinen Nachbarn rechts und links. Wollen wir unser Land für Gott erobern? Das ist die erste Frage. Ist uns das ein Anliegen? Denn erobern, wir können uns hinsetzen und können das beklagen, wie es ist, aber erobern kann man nur, wenn man in die Offensive geht. Wenn man in der Defensive bleibt, kann man nichts erobern. Dann kann man verteidigen, was man hat, aber man kann niemals etwas erobern. Erobern kann man nur im Vorangehen und im auf andere zugehen und auch im sich selbst angreifbar machen. Auch das passiert. Und dabei gibt es gute Waffen für diesen Kampf. Und das sind Waffen immer ohne Gewalt. Es sind Waffen des Glaubens. Es gibt einen Text, der steht im Epheserbrief des Paulus, der ist leider niemals Predigtext. Deswegen lese ich den heute einfach mal vor. Paulus schreibt, darum sollt ihr die Waffenrüstung Gottes ergreifen, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden und das Feld, das Land behalten könnt. So steht nun fest. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen mit Stiefeln gestiefelt bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und betet alle Zeit. Das wollen wir mal machen. Herr unser Gott, geliebter Herr Jesus, du bist da, weil du auferstanden bist. Du schickst uns in unsere Zeit und in unsere Welt, als Gemeinde, als Kirche. Wir wollen dich bitten, dass du ja, uns mutig machst und uns ausrüstest. Auch heute Morgen durch dein Wort gib, dass wir dich hören und deine Stimme. Amen. Kommen wir also zu unserem Text. Ich lese jetzt nicht diese ganze lange Geschichte über Josua vor. Zunächst geht es nämlich folgendermaßen los. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim aus zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte zu ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Das ist der erste Vers unseres Predigtextes für heute. Und hier gibt es eine Menge zu lernen und abzugucken, wenn man ein Land erobern will. Man muss nämlich das Land erstmal kennen. Und darum schickt der Josua zwei Kundschafter los, heimlich. Man muss also über die Menschen, die man da erkunden will, oder das Land, das man erkunden will, muss man nicht daneben stehen und den Kopf schütteln oder die Nase rümpfen, sondern man muss seine Nase ziemlich tief reinstecken. Und man muss ein echtes Interesse haben an dem, was Menschen bewegt und an dem, wie Menschen leben, andere Menschen, Menschen, die anders leben, anders denken als ich, als Christ, als jemand, der schon ewig dabei ist. Paulus bringt das mal auf den Punkt und sagt, du musst den Juden ein Jude und den Griechen ein Griechen werden. Und Martin Luther hat das, wie in lutherischer Manier, wie er das so gemacht hat, hat das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, ihr müsst dem Volk aufs Maul schauen, wenn ihr ihnen von der Liebe Gottes erzählen wollt. Dann müsst ihr so reden wie Hans und Grete auf der Straße. Diese beiden Kundschafter kommen zu einer Hure, erzählt das Buch Josua. Und jetzt könnte man denken, naja, da gibt es eine große Stadt, Jericho, da gibt es bestimmt auch Huren. Ich will mal sagen, also heute mag das bei manchen anders sein, aber die allermeisten Huren, also die allermeisten Prostituierten dieser Welt, tun es aus Not. Tun es aus Not. Es ist ein Irrsinn und ein Unfug, damit die große Freiheit zu verbinden. Es ist Menschenhandel und Sklaverei, was auch mitten in Deutschland passiert mit kleinen moldawischen und ukrainischen Mädchen, die entführt werden. Die allermeisten Frauen tun es aus Not und das war immer so. Und es war auch damals so in Jericho. Und man fragt sich, hat die keine Familie? Also wie wird eine Frau damals zur Hure? Ganz klar, sie hat keine Verwandten. Sie hat keinen Vater, keinen Bruder und keinen Ehemann. Möglicherweise ist sie aus ihrer Familie verstoßen worden. Möglicherweise hat ihr Mann sie verlassen. Möglicherweise ist er gestorben bei einem Unfall durch eine Krankheit. Wir wissen das nicht. Jedenfalls ist sie eine Hure und sie ist nicht nur das, den eigentlichen Broterwerb, aber der wahrscheinlich nicht reicht, verdient sie, das erfahren wir später in der Geschichte, als Flachsspinnerin. Sie sitzt also den ganzen Tag da und knackt irgendwelche Flachsstängel auf und fängt an, diesen Flachs zu entfasern. Das ist eine echte Knochenarbeit und es ist so wenig, was dabei rauskommt, dass man nicht davon leben kann. Und deswegen muss sie sich prostituieren. Und man fragt sich, wo sind die Verwandten dieser Frau? Dass sie so alleine in einem Haus an einer der gefährlichsten Stellen innerhalb der Stadt leben muss, nämlich innerhalb der Stadtmauer. An einem Haus innerhalb der Stadtmauer mit einem kleinen Guckloch nach draußen. Zwischen den beiden Mauern gab es immer für die armen Leute Wohnungen, die sozusagen immer als erstes bei einem Angriff natürlich in Mitleidenschaft gezogen waren. Und sie nimmt diese beiden Männer bei sich auf und sie kommen ins Gespräch und die Frau erfährt und erkennt, was das für Leute sind. Aber auch der König der Stadt kriegt das irgendwie mit und schickt seine Soldaten los und Leute erzählen gleich, die sind bei der Hure Rahab. Und dann gehen sie zu der Hure Rahab und sagen, Rahab, gib die beiden Männer raus, die zu dir gekommen sind, denn das sind Kundschafter. Und Rahab sagt, ich weiß von nichts. Die waren hier, ja, natürlich, die waren hier, aber die sind dann wieder weggegangen. Also, denke nach draußen, also außerhalb der Stadt. Die wollten wieder weg von hier. Ja, dann rammeln die los, die Soldaten, und rennen und reiten los bis an den Jordan runter, durchs Tal, durchs Jordantal. Und Rahab hatte die beiden oben auf ihrem Dachboden, da wo das Flachs ausgebreitet ist zum Trocknen, damit man es besser brechen kann, da ist das, da drunter hatte sie sie versteckt unter einem Haufen Reisig, würden wir heute sagen. Und dann ist die Luft wieder rein und sie will die beiden, lässt die beiden in die Freiheit. Ich lese mal Vers 10. Da sagt sie nämlich zu ihnen, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter und Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Sie erzählt ihnen also, als die nachfragen, warum hast du uns versteckt? Du bist doch auch eine Frau von Jericho, warum machst du das für uns? Sie sagt, ich habe gehört, was euer Gott getan hat. Und das ist das Nächste, was so wesentlich ist für mich, für das, wie ich diese Geschichte heute Morgen lese. Sie erzählt den Leuten, sie erzählt, was die Leute über Gott erzählen. Und ich will uns ermutigen, euch ermutigen, erzählt doch, was der Herr für euch tut. Erzählt anderen Menschen davon, was er für euch ist, wie ihr frei geworden seid, zu lieben. Wie ihr frei geworden seid, um Entschuldigung zu bitten oder selber zu verzeihen. Wie ihr frei geworden seid, anzunehmen oder abzugeben. Und dann sagt sie, und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und das Problem vieler Menschen ist, dass sie an Gott glauben, aber dass sie nur an einen Gott glauben, der oben im Himmel ist. Und sie sagt, ich habe erkannt, euer Gott ist nicht nur ein Gott im Himmel, ein Gott der Philosophen, den ich irgendwie am Sonntagnachmittag beim Kaffeekränzchen schön zum Diskussionspunkt machen kann, sondern euer Gott ist einer, der im Himmel und auf der Erde ist. Es ist einer, der mit hinein regiert in mein Leben, der hier ist, den ich begreifen kann, den ich ansprechen kann, den ich fühlen und spüren kann. Das erkennt sie. Euer Gott ist ein Gott im Himmel und auf der Erde. Ich liebe diesen Satz. Vers 12. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an dem Haus meines Vaters Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tod errettet. Vielleicht stimmt das alles gar nicht, was ich am Anfang erzählt habe. Vielleicht ist diese Frau aber auch wirklich so unglaublich. Die bittet für ihre Familie. Die Familie, die es zulässt, dass sie sich in der Stadtmauer prostituieren muss. Und nutzt nicht die Chance zur Rache, sondern sagt, hilf, bitte helft, dass auch meine Familie überleben kann. Und dann lässt sie an einem Seil herunter aus dem kleinen Guckloch nach draußen und nimmt ihnen ein Versprechen ab. Wenn wir ins Land kommen, sagen die beiden, so sollst du dieses rote Seil an das Fenster knüpfen, durch das du uns heruntergelassen hast. Und dir und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Also sie verabreden ein Zeichen, da soll ein rotes Band am Fenster hängen und dann wissen die Israeliten, wenn sie die Stadt angreifen und erobern, dieses Haus, da wohnt die Hure Rahab. Rahab setzt mit ihrem Verrat alles auf eine Karte. Sie sitzt in der Stadt, die man nicht einnehmen kann. Sie weiß, Jericho hat Jahrhunderte vorher überdauert, ohne ein einziges Mal eingenommen zu werden. Und trotzdem glaubt sie dem, was sie gehört hat, dass dieser Gott Gott im Himmel und auf Erden ist und dass er die Israeliten helfen wird. Und deswegen setzt sie alles auf eine Karte. Und das ist die zweite Frage für heute Morgen. Bist du dazu bereit? Bist du dazu bereit, alles auf diese Karte zu setzen? Bist du bereit, dein Leben ganz und gar in Gottes Hände zu legen? Diese Hure Rahab, ich weiß nicht, wir können ja mal einen kleinen Test machen. Wer kannte den Namen vorher? Wer kannte diese Frau? Ist nicht schlimm, wenn man... Doch, ein paar. Wunderbar. Diese Frau, diese Hure Rahab hat es geschafft, dreimal im Neuen Testament vorzukommen. Dreimal. Das erste Mal im Stammbaum von Jesus. Sie ist eine Ahnmutter sozusagen von Jesus. Sie gehört in seinen Stammbaum. Eine Hure aus heidnisch Jericho in Jesu Stammbaum. Sie wird nämlich, anders kann es nicht sein, sie wird ein Teil dieses Volkes. Sie findet Heimat in diesem Volk Israel. Und sie findet einen Mann und sie bekommt Kinder. Sie muss nicht mehr anschaffen gehen. Sie darf als ein Kind in Gottes Volk ein neues Leben anfangen. Wie wunderbar ist das? Denn sie wird die Oma von Boas, das ist für die Bibelkenner unter uns, das ist der Uropa von König David, ja? Dessen, also von König David, der Ur-Ur-Oma sozusagen. Gott hat eine Leidenschaft für die, die andere ablehnen und andere abwerten. Und dann kommt sie nochmal im Hebräerbrief vor, das ist auch im Neuen Testament. Da heißt es, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht um, weil sie den Kundschaftern geholfen hat. Sie wird diese besondere Frau als Vorbild im Neuen Testament durch ihren Glauben, dadurch, dass sie ganz und gar Gott vertraut hat. Durch den Glauben wurde sie ein Teil der Familie Jesu. Ja? Eine Urmutter Jesu, eine Urgroßmutter. Und darum geht es doch. Durch den Glauben kannst du ein Kind Jesu werden. Kannst du ein Kind Gottes sein. Du kannst durch den Glauben, ganz egal aus welchem Volk du kommst, ganz egal was vorher war, kannst du ein Kind Gottes sein und kannst Vati, Papa zu ihm sagen. Ganz egal, was du für einen Vater hattest früher. Im Jakobusbrief kommt sie ein drittes Mal vor und das ist so ein kleiner Streit innerhalb des Neuen Testaments. Da sagt nämlich der Jakobus, sagt nicht durch den Glauben, sondern durch das, was sie getan hat. Durch ihr Werk wurde sie gerecht. Und uns führt das vor Augen, dass das auch stimmt. Beides gehört zusammen. Ein Glaube, den man nicht sieht. Ein Glaube, von dem man nichts merkt. Das ist kein Glaube. Das ist kein Glaube. Und dieses rote Band, das sie an ihr Fenster hängt, ist ihr Zeichen dafür, dass sie Gott vertraut und dass sie zu Gott gehört. Werden andere erkennen, dass du zu Gott gehörst? Das ist die Frage zum Mitnehmen. Was ist dein rotes Band? Woran erkennt man in deinem Leben, dass du zu Gott gehörst? Woran wird dein Glaube, dein Vertrauen sichtbar? Spüren andere es dir ab? Erkennt man den Sieg des Glaubens, von dem unser Wochenspruch geredet hat? Auf jeden Fall wird durch den Glauben das Unmögliche möglich. Diese Mauer von Jericho stürzt ein, Israel erobert das neue Land und Rahab wird gerettet. Und jetzt mache ich einen großen Sprung zu heute, zu diesem Tag, an dem wir unseren Kirchenvorstand wählen. Und viele der Kandidaten sind heute mit hier und dabei. Ich wünsche aus aktuellem Anlass unserem Kirchenvorstand, natürlich euch allen auch, aber vor allem heute unserem Kirchenvorstand, dreierlei. Erstens, ich wünsche euch den Glauben, dass Gott das Unmögliche möglich werden lassen kann. Und ich wünsche euch zweitens ein großes und echtes Interesse an den Menschen, die um uns herum sind und mit denen wir leben. Und ich wünsche drittens, dass wir erkennbar sind und bleiben als die Verrückten, die Gott mehr vertrauen als irgendeinem anderen Menschen. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.